True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 73. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und hinein ins angekündigte Rabbit Hole krabbelt auch Hubertus.
Hallo. Wir widmen uns heute einem Kriminalfall in einem Kriminalfall. Und auf den sind wir gestoßen, als wir für die letzte Folge die Geschichte von Hildegard Fasan und ihrem Mann Albin recherchiert haben. Es ist möglich, beide Episoden einzeln zu hören, aber zusammen zeigen sie das ganze Ausmaß der Tragödie in zwei Akten.
Mit Ende 40 musste Hildegard Fasan erleben, wie ihr Mann schwer krank wurde und in kürzester Zeit dem Tode nahe kam. Die beiden hatten einst vereinbart, dass sie im Falle schwerer Krankheit gemeinsam aus dem Leben scheiden wollen. Doch sie überlebte den Suizidversuch. Letztlich wurde Hildegard für den Mord an ihrem Mann Albin angeklagt, aber unter großem öffentlichen Zuspruch freigesprochen. In diese Ereignisse sind wir bei der Recherche eingetaucht und haben gedacht, es wird eine runde Geschichte. Der Hergang war klar, historische Details wie immer einige Puzzlearbeit, aber ließen sich gut eingrenzen. Doch dann ging es auf einmal weiter.
Das Letzte, was ihr zu Hildegard Fasan in der vorherigen Folge gehört habt, war ihre Suche nach einer medizinischen Einrichtung, um ihren Körper der Krebsforschung zur Verfügung zu stellen. Das war am 23. November 1950. Die nächste Meldung erschien gut ein Jahr später, am 13. November 1951. Der Titel: Hildegard Fasan ermordet.
Wir berichten heute, wie es dazu kam. Nach Mord aus Liebe geht es nun los mit Mord aus Gier.
Wo war Hildegard Fasan? Das fragten sich ihre Nachbarinnen und Nachbarn im 9. Wiener Bezirk. Sie war seit Monaten nicht gesehen worden, eigentlich schon seit dem Frühjahr 1951 nicht mehr. Stattdessen tauchte immer wieder eine andere Frau vor Ort auf, die 36-jährige Johanna Hüberl. Eigentlich wohnte sie in Klosterneuburg und war doch öfter in Fasans Wohnung anzutreffen als die Dame selbst. Die beiden kannten sich vom gemeinsamen Haftaufenthalt. Hildegard Fasan wurde kurz nach der Tötung ihres Mannes im September 1948 in das Gefängnisspital des Landesgerichts überstellt. Bis ins Frühjahr 1949 blieb sie in Untersuchungshaft, größtenteils in der Klinik. In dieser Zeit war auch Johanna Hüberl dort. Sie war wegen Betrügereien inhaftiert worden und nun wegen einer Krankheit im Spital. Wegen einer von vielen, hörte man sagen, denn es wurde vermutet, dass sie auch dabei ab und an ein wenig trickste. Die Frauen unterhielten sich und tauschten sich über ihr Leben aus. Wie bei Hildegard war auch Johannas Kindheit nicht einfach gewesen. Armut und Krieg. Eine klassische Familie hatten beide Frauen nicht. Die Leidensgenossinnen knüpften eine Verbindung zueinander. Johanna Hüberl wurde 1915 unter dem Namen Rott in Klosterneuburg geboren. 4 Jahre später starben ihre Eltern an der spanischen Grippe. Auch ihre Geschwister starben jung. Die kleine Johanna kam zu verschiedenen Zieheltern. Später wurde sie selbst Mutter und hatte 2 Kinder von 2 Männern. Sie lebte allein mit ihren Söhnen. Dann begannen ihre Betrügereien. Die zweifache Mutter war eigentlich gelernte Zahntechnikerin, arbeitete aber als Außenbeamte des Ernährungsamts in Klosterneuburg. Dort wurden Lebensmittelkarten verteilt, sie leitete wohl sogar die Kartenstelle. In dieser Funktion unterschlug Hüberl, damals noch Rott, etwa 7000 Lebensmittelkarten und verdiente sich damit am Schleichmarkt das ein oder andere dazu. Auch hohe Bestechungssummen soll sie angenommen haben. Als dieser Betrug aufflog, wurde sie 1946 wegen Störung der Versorgung und Amtsmissbrauchs zu 8 Jahren Haft verurteilt. Diese Zeit verbüßte sie in der Anstalt Maria Lankowitz in der Steiermark. Trotz der Inhaftierung durfte die verurteilte Betrügerin parallel arbeiten. In der Kanzlei der Strafanstalt widmete sie sich der Buchhaltung und war parallel bei einem Schlachter beschäftigt. Auch dort gab es Lebensmittelkarten. Und sie begann wieder zu betrügen.
Dieser Schlachter ließ seine Lebensmittelmarkenabrechnung von Frau Rott durchführen und gab ihr sogar die Marken zum Aufkleben mit ins Gefängnis mit, weil sie sich ja damit auskennt. Frau Rott machte auch ohne jede Bewachung selbstständig Einkäufe für die Strafanstalt und ging in Lankowitz im Pelzmantel spazieren.
Der Vorfall wurde öffentlich und hatte politische Debatten zur Folge. Die Verurteilte kam kurz darauf nach Wien in besagtes Gefängnisspital. Dort lernte sie Hildegard Fasan kennen. Als Fasan nach ihrer Genesung in die Untersuchungszelle überstellt wurde, endete die Bekanntschaft vorerst. Die Frauen beschlossen aber, nach der Haft wieder in Kontakt zu treten.
Nach ihrem Freispruch kehrte Hildegard Fasan schweren Herzens in die ehemals gemeinsame Wohnung im 9. Wiener Bezirk zurück. Alles erinnerte sie an ihren Mann. Ihr größter Wunsch war es nun, sich der Medizin, genauer der Krebsforschung, zur Verfügung zu stellen. Auf der Suche nach einer Klinik kam sie im März 1950 auch nach Klosterneuburg. Dort besuchte sie ihre ehemalige Spitalsfreundin, die im selben Jahr bedingt entlassen worden war. Johanna Rott hatte direkt nach ihrer Entlassung einen Hilfsarbeiter namens Hüberl geheiratet und damit den neuen Namen angenommen. Allerdings trennte sie sich bald wieder von ihm. Die Gespräche der Frauen zogen sich bis tief in die Nacht. Hildegard Fasan übernachtete kurzerhand bei Johanna Hüberl. Die gab sich fürsorglich. Ob es nicht besser wäre, die Wohnung und die schmerzlichen Erinnerungen hinter sich zu lassen? Hildegard könne doch zu ihr und ihren Söhnen nach Weidling in Klosterneuburg ziehen. Die 20 Jahre ältere Witwe kam auf die Einladung hin jedes Wochenende nach Weidling. Schließlich blieb sie ganz, führte Hüberl sogar den Haushalt. Um die nun verlassene Wiener Wohnung sorgte sie sich derweil nicht. Johanna Hüberl hatte angeboten, sich darum zu kümmern. Und das tat sie auf ihre Weise. Kaum war Hildegard ausgezogen, ließ die neue Haushälterin diverse Wiener Schleichhändler kommen, die kurzum wegschleppten, was ihnen wertvoll erschien. Parallel bestellte Hüberl teure Gegenstände auf Fasans Namen, die schon weiter vertickt waren, bevor sie sie überhaupt vollständig abbezahlt hatte. Zum Beispiel Schreibmaschinen auf Raten. Als auffiel, dass Johanna Hüberl sich mehr in der Hauptstadt als zu Hause aufhielt, soll sie erzählt haben, sie wäre Schriftstellerin und würde für große Zeitungen schreiben. In Klosterneuburg war die Welt da noch in Ordnung. Hildegard Fasan wurde von den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses öfter gesehen. Sie ging viel spazieren, am liebsten wohl zum Lenaugrab am Friedhof Weidling. Austausch pflegte sie allerdings kaum. Sie war nach wie vor damit beschäftigt, ihren Körper der Medizin zur Krebsforschung zur Verfügung zu stellen. Doch obwohl sie sich an sämtliche Ärzte und Institute in Wien wandte, bekam sie nur Absagen. Hier gibt es nun zwei Wege der Geschichte von Hildegard Fasan. Der eine schickt sie auf Reisen. Denn nach all den Absagen gab es offenbar Überlegungen, für einige Zeit an anderen Orten nach medizinischer Hilfe zu suchen oder dafür sogar woanders hinzuziehen. Die Obhut über die Wohnung würde dabei Johanna Hüberl behalten. Mit der Witwenrente von 200 Schilling im Monat könnte sie die Miete weiter zahlen. Hildegard willigte ein und erteilte eine Vollmacht für ihre Witwenpension. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank ergeben sich dafür übrigens 208,84 Euro. Der andere Weg berichtet von einer verzweifelten Frau, die nichts mehr wollte, als zurück in ihre eigenen vier Wände zu ziehen. Auf jeden Fall aber gab es einen gemeinsamen Abschiedsabend mit viel Likör und Wein.
Als ein Händler eine Schreibmaschine in die Wohnung im 9. Bezirk brachte, wunderte er sich sehr. Die Wohnung war karg, fast leer. Auf seine Nachfrage sagte die Frau, die sich als Hildegard Fasan vorstellte, dass die Wände ausgemalt werden sollten. Die Schreibmaschine wurde ihr auf Raten verkauft. Noch war also längst nicht der volle Betrag bezahlt. Dem Händler kam die Situation komisch vor. Er wartete draußen versteckt, nur um zu sehen, wie die Frau mit der neuen Maschine unterm Arm schnurstracks ihres Weges ging. Er verlor sie aus den Augen, konnte aber durch einige Recherchen herausfinden, um wen es sich handelte. Nicht Hildegard Fasan, sondern Johanna Hüberl, wohnhaft in Klosterneuburg. Er erstattete Anzeige. Am 12. September wurde Hüberl verhaftet und später zu 2 bis 5 Monaten Arrest verurteilt. Man kam im Sommer 1951 außerdem darauf, was Hüberl in der Wiener Wohnung alles angestellt hatte. Sie hob mit ihrer Vollmacht regelmäßig die Rente von 200 Schilling beim Auszahlungspostamt ab und wies sich dabei mit Fasans Identitätskarte aus. Die Wohnung war leer, weil sie so viele Möbel verkauft hatte, und nun versuchte sie, auch die Wohnung selbst gegen eine Provision einzutauschen. Neben den Schreibmaschinen soll es auch um andere Produkte wie eine Leica-Kamera und Pelze gegangen sein. Manchmal erwähnte sie gegenüber den Verkäufern selbst das traurige Schicksal der Frau Fasan und bekam auf diese Weise einen Vertrauensvorschuss. Immer wenn Vertreter der betrogenen Firmen sich zu der Wohnung im 9. Bezirk erkundigten, erfuhren sie nur, dass die vermeintliche Käuferin Fasan mittlerweile nach Klosterneuburg gezogen war. Die ertappte Johanna Hüberl sollte sich am 18. Oktober wegen der ganzen Sache nochmal beim Bezirksgericht Klosterneuburg melden. Sie blieb jedoch fern und schrieb stattdessen an den Richter: »Es ist mir nach 2-jährigem Bemühen gelungen, endlich eine Anstellung zu finden. Ich bin daher nicht in der Lage, zur Verhandlung zu kommen. Im Übrigen möchte ich nur Folgendes angeben. Ich bin durch meine Vertrauensseligkeit in diese unangenehme Sache hineingekommen. Mein Name wurde missbraucht. Leider konnte ich diejenige nicht mehr zur Verantwortung ziehen, da sie unauffindbar ist.« Sie war Hildegard Fasan. Und tatsächlich wusste niemand, wo sie abgeblieben war. Die Verhandlung wurde vertagt.
Hildegard Fasan hatte nach dem Tod ihres Mannes Albin und dem Prozess abgeschieden gelebt. Trotzdem wunderten sich die Nachbarinnen und Nachbarn, so gar nichts mehr von ihr mitzubekommen. Eines Tages stand die Polizei vor der Wohnung der Dame, dem eigentlichen Wohnort. Eine verdutzte Johanna Hüberl öffnete die Tür. Wo denn die Mieterin wäre? In der Schweiz, sagte die Betrügerin, auf der Suche nach einem Krebsinstitut, das ihr endlich ihren Wunsch erfüllen würde. Manchmal war Hildegard laut ihrer Freundin auch in der Steiermark, in Oberösterreich, in Neunkirchen bei Verwandten oder. Es gab viele Versionen dieser Geschichte. Parallel holte die Polizei weitere Erkundigungen ein. Es hatte niemals einen Reisepass für Hildegard Fasan gegeben. Sie konnte also schwerlich in die Schweiz gereist sein. Auch Nachfragen bei Krebsforschungsinstituten in den Gegenden fielen negativ aus. Und während die Suche nach der Frau lief, gab es Stress in Klosterneuburg. Im Sommer 1951 beschwerten sich mehrere Nachbarinnen und Nachbarn. Es stank fürchterlich im Haus. Eine Frau wohnte neben Johanna Hüberl im Parterre direkt neben dem Keller. Sie sprach sie auf den Geruch an.
»Ich glaube, da liegt irgendwo eine tote Ratte. Ich werde einmal den Keller aufräumen müssen«,
meinte sie unbedarft. Am nächsten Tag standen aufgrund der Beschwerde Sicherheitswachbeamte im Haus. Hüberl versprach, sich um den Gestank zu kümmern. Und tatsächlich sah man sie in der nächsten Zeit beim Räumen und Entsorgen. Sie brachte im Keller einen Luftreinigungsapparat an. Als Grund für den Gestank nannte sie schließlich verfaulte Kuttelflecke, die sie dort liegend gefunden hatte. Auch Kriminalbeamte schauten vorbei. Ihnen kam der Keller nicht ungewöhnlich vor. In einer Ecke lag zwar noch Gerümpel aufgeschichtet, aber der Geruch war schon schwächer geworden. Außerdem gab es in der Nähe einen Friedhof und im Sommer verströmte der Bach manchmal üble Gerüche. Ein Streit in der Nachbarschaft schien also abgewendet. Offen blieben Hüberls Betrügereien. Ein Polizeirat verhörte sie wegen der Sache mit den Schreibmaschinen. Die Geschichten von den Reisen ihrer Freundin nahm er ihr dabei allerdings nicht ab. Er schickte nochmals Beamte nach Klosterneuburg. So gab es nach den ganzen Ungereimtheiten schließlich eine genaue Durchsuchung am 13. November 1951. Unter dem übrig gebliebenen Gerümpel im Keller lag der verweste Körper von Hildegard Fasan.
Johanna Hüberl wurde sofort dazu befragt. Sie schilderte, die beiden Frauen hätten im Februar mit Likör und Wein auf die bevorstehende Reise angestoßen und seien gegen 22 Uhr zu Bett gegangen. Am nächsten Tag dann der Schock. Hüberl fand Hildegard Fasan tot vor. Sie war wohl einfach im Schlaf gestorben. Hüberl bekam Angst, dass der Tod der Mitbewohnerin sie in Schwierigkeiten bringen könnte. Daher schleppte sie die Leiche in den Keller und versteckte sie. Als verdächtig wurde vor allem gesehen, dass Johanna Hüberl ausgestattet mit allen Befugnissen für Besitz und finanzielle Mittel der Frau Fasan keinerlei Abgängigkeitsanzeige gestellt hatte. Brav erschien sie monatlich bei der Hausbesorgerin und erbrachte die 40 Schilling Mietzins für die heimlich ausgeräumte Wiener Wohnung. Dabei berichtete sie auch, wie es Frau Fasan in Klosterneuburg ging, obwohl sie sehr genau wusste, wie es wirklich um Hildegard stand. Es folgte eine erste Obduktion am 14. November 1951. Der zuständige Gerichtsmediziner fand dabei keinerlei Verletzungen. Daher sollte nach Giftspuren gesucht werden. Und schnell ergab sich ein Verdacht. War Hildegard Fasan mit Leuchtgas getötet worden? Johanna Hüberl erklärte: Wir tranken miteinander, dann wurde Hildegard schlecht und ich bettete sie in der Küche auf ein Sofa. In der Nacht rief sie nach mir und erklärte, Leuchtgasgeruch zu spüren. Ich antwortete ihr, sie träume oder sei betrunken und legte mich wieder ins Bett. In der Früh fand ich Hildegard dann tot auf dem Sofa liegen. Leuchtgas wie damals mit ihrem Mann Albin. Der 13-jährige Sohn Gerhard bestätigte die Feier der beiden Frauen. Morgens ging er durch die Küche zur Schule. Da war Hildegard Fasan bereits tot. Ob er sie sah oder nicht, das sollte ein großer Streitpunkt werden. Der Bub bekam bei seiner Rückkehr jedenfalls erzählt, die Besucherin sei nun abgereist. Auf die Frage, warum Frau Fasan in dieser Nacht in der Küche und nicht in ihrem eigenen Bett geschlafen hatte, sagte Hüberl, sie schnarche so laut. Damit wollte sie ihre Freunde nicht stören.
Hildegard Fasan hatte sich während ihrer Zeit in Klosterneuburg mit Briefen an Familienmitglieder und Freundinnen gewandt. Darin schilderte sie, wie seltsam Johanna Hüberl mit ihr umging. Sie durfte nicht mehr in die eigene Wiener Wohnung. Hüberl erklärte ständig, sie würde dort alles neu herrichten, damit die Freundin nicht mehr von bösen Erinnerungen geplagt werde, wenn sie dorthin zurückkam. Diese Überraschung solle sie jedoch bitte nicht verderben. Hildegard aber fühlte sich dadurch unglücklich und eingesperrt. Sie hatte Sehnsucht nach zu Hause, nur war ihr der Schlüssel bereits kurz nach ihrer Ankunft in Klosterneuburg abgenommen worden. Wir kennen natürlich den Grund. Johanna Hüberl hatte die Wohnung geradezu ausgeschlachtet und als Umschlagsplatz für ihre Betrügereien genutzt. Hildegard Fasan wurde erzählt, das Haus solle renoviert werden. Das war im August 1950. Und sie war sogar erst erleichtert gewesen, dass sie sich nicht selbst mit dem Staub und Schmutz herumschlagen musste. Bei weiteren Erhebungen in Weidlingen wurden Fachleute des Gaswerks damit betraut, sich anzusehen, ob es allen Indizien zum Trotz auch ein Unfall gewesen sein könnte. Es gab keine Beschädigungen oder undichte Stellen an Geräten oder Leitungen. Nun wollte man prüfen, wie lange Gas ausströmen muss, um einen tödlichen Gasgehalt zu verursachen. Die Küche war sehr klein. Theoretisch wäre es also in kurzer Zeit möglich gewesen, den Raum mit Gas zu füllen und auch im Anschluss wieder zu lüften, ohne dass jemand Gasgeruch bemerkte. In der Gerichtsmedizin waren bei der Obduktion am 14. November bereits erste Anzeichen für eine solche Vergiftung gefunden worden, nämlich Spuren von Kohlenoxid, heute Kohlenstoffmonoxid genannt. Johanna Hüberl zeigte sich derweil stoisch. und sie war zu diesem Zeitpunkt im 8. Monat schwanger. Aufgrund dessen waren längere Kreuzverhöre ausgeschlossen. Man hatte in Haft mittlerweile festgestellt, dass sie gar nicht schnarchte, was eines ihrer Hauptargumente aushebelte. Dieses war aber auch schon deshalb fraglich gewesen, weil es doch seltsam war, dass Hildegard Fasan schon seit Monaten bei ihr wohnte, aber erst kurz vor ihrem Tod geäußert hatte, sich durch das angebliche Schnarchen gestört zu fühlen. Kurz darauf belastete außerdem der 13-jährige Sohn seine Mutter. Sie hatte ausgesagt, am Tag nach der gemeinsamen Abschiedsfeier sei sie nur kurz vor dem Jungen aufgewacht und habe Frau Fasan bereits ganz kalt auf dem Divan in der Küche gefunden. Der Bub habe sie dort auch noch liegen sehen, aber gedacht, sie schlafe und sei zur Schule gegangen. Der Sohn selbst sagte allerdings, als er aufstand, war in der Küche gar kein Lager aufgeschlagen. Das Sofa stand wieder im Schlafzimmer und Hildegard Fasan war fort. Er zeigte, wie er sich morgens wusch. Das wäre mit dem Möbel im Raum nicht möglich gewesen, da dann Tisch und Sessel den Waschtisch versperrt hätten. Auch konnte er nicht bestätigen, dass das Fenster offen gewesen war. Das hatte seine Mutter hingegen öfter behauptet. Und dass die Gerichtsmedizin nun fest davon ausging, dass eine Leuchtgasvergiftung die Todesursache gewesen war, sprach nochmals gegen sie. Hildegard Fasan war bekannt dafür, genauestens Tagebuch zu führen. Das war bereits im ersten Prozess wertvoll gewesen. Johanna Hübal hatte angeblich auch schon Profit daraus geschlagen, indem sie eigene Ergänzungen verfasst und an Zeitungen verkauft hatte. Als man versuchte, an Fasans Aufzeichnungen zu kommen, in denen ja auch etwas über die Mitbewohnerin stehen musste, gab Johanna Hübel an, sie verbrannt zu haben. Zumindest konnte Hildegard Fasan ein letzter Wunsch erfüllt werden. Ihr Mann Albin war in einem Privatgrab bestattet worden, das auf Friedhofsdauer Bestand hatte. Am 17. November 1951 konnte auch ihre Beisetzung am Wiener Zentralfriedhof stattfinden.
Johanna Hübal hatte sich bereits sämtliche Vermögenswerte von Hildegard Fasan zu eigen gemacht. War die Witwe zu einer Bedrohung geworden, weil sie zurück in die Wohnung wollte und dann ja gemerkt hätte, was die ganze Zeit dort vor sich ging? Zwei Zeugen wussten jedenfalls zu berichten, dass es zwischen den Frauen einen erbitterten Streit gegeben hatte, den sie auf die letzten Februartage 1951 eingrenzten. Dabei verlangte Hildegard Fasan die Schlüssel zu ihrer Wohnung zurück. Das hatte sie schon mehrmals ohne Erfolg, weshalb sie nun offenbar überlegte, wegen der Vorenthaltung der Wohnungsschlüssel Anzeige zu erstatten. Eventuell hatte der Umdruck kurz nach diesem Streit stattgefunden. Der Todeszeitpunkt wurde zwischen dem 13. Februar und 12. März 1951 eingeordnet. Da die Angaben der Zeugen zum Zeitpunkt der Feier nicht eindeutig waren, ersuchte die Polizei all jene, die Kontakt mit Hildegard Fasan gehabt hatten, bekannt zu geben, wann sie das letzte Mal ein Lebenszeichen von ihr erhielten. Zu diesem Zeitpunkt war Johanna Hübal bereits hochschwanger. Sie äußerte sich möglichst vorsichtig und vage. Der Polizei war damit klar, dass die Verdächtige nicht gestehen würde. Das bedeutete einen Indizienprozess. Wenn sie auf eine Ungereimtheit hingewiesen wurde, weinte sie mehrfach. Stets blieb sie bei der Aussage, dass sie am Tod der Mitbewohnerin keine Schuld trage. Auch als man ihr die gesammelten Indizien vorlegte und ihr den Mord auf den Kopf zusagte. Sie wäre sicher, dass Fasan sie nicht angezeigt hätte, entgegnete Johanna Hübel zu ihrer Entlastung, denn sie hätte ihr den Verkauf der Wohnungseinrichtung sicher verziehen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Mordes, Diebstahls und Veruntreuung. Der erste Weg führte Johanna Hübel allerdings vom Untersuchungsgefängnis ins Gefängnisspital, denn im Jänner sollte ihr dritter Sohn auf die Welt kommen. Dadurch war erst ab Sommer 1952 mit einem Prozess zu rechnen. Das Kind wurde gleich nach der Geburt in Gemeindepflege genommen. Johanna Hübel galt trotz aller Umstände als gute Mutter und sorgte sich auch um ihre anderen Söhne. Der Ältere war am Land bei einem Lehrherrn, der 13-Jährige lebte weiterhin in der Wohnung und wurde von Nachbarsleuten betreut. Hüberls Anwalt erhielt eine Vollmacht, um Sachgegenstände der Verdächtigen zu verkaufen, um die Buben zu versorgen. Im Hintergrund wurde derweil der Prozess vorbereitet.
Der Prozess gegen Johanna Hüberl begann am 2. September 1952 im großen Schwurgerichtssaal des Grauen Hauses in Wien. Gut 30 Zeuginnen und Zeugen waren zum neuntägigen Verfahren geladen. Die Staatsanwaltschaft klagte Hüberl an, sie habe Hildegard Fasan aus finanziellen Gründen heimtückisch mit Leuchtgas ermordet. In der 33-seitigen Anklageschrift stand unter anderem Folgendes.
Hildegard Fasan hatte sich wenige Stunden vor ihrem Tod maßlos betrunken, hatte mit einem verbeulten Zylinderhut auf dem Kopfe verrückte Tänze aufgeführt, gejodelt, gesungen und hysterisch geschrien, bis sie vollkommen erschöpft auf einem von ihrer Freundin bereitgestellten Divan zusammensank und einschlief. Johanna Hüberl sorgte nach den Worten der Staatsanwaltschaft dafür, dass sie aus diesem tiefen Schlaf nie mehr erwachte.
Die Angeklagte blieb bei ihrer Aussage nicht schuldig. Hinzu kamen noch versuchte Betrügereien mit einem 5.000 Schilling übersteigenden Betrag. Insgesamt sollen über 13.000 Schilling bzw. umgerechnet über 9.000 Euro Schaden entstanden sein. Hildegard Fasan hatte zuletzt die Hilfe der Behörden in Anspruch nehmen wollen, um ihre Schlüssel wiederzubekommen. Um Zeit zu schinden, unterzog sich Johanna Hüberl einer kosmetischen Gesichtsoperation zur Entfernung ihrer Tränensäcke und ließ sich danach erst einmal von Frau Fasan pflegen. Dann erlitt Hildegard einen Nervenzusammenbruch wegen ihres großen Heimwehs. Hüberl soll daraufhin angekündigt haben, dass die Wohnung der Fasan im 9. Bezirk nun eh schon wieder bewohnbar sei. Angeblich hatte sie dort ja Renovierungen vornehmen lassen. Den Schlüssel würde sie auf eine Abschiedsfeier der beiden übergeben. Fasan schrieb dies erleichtert einer Freundin. Ich komme wahrscheinlich endlich am 19. Februar 1951 heim. Details zur Abschiedsfeier lieferte eine gewisse Frau Burg, eine Freundin Fasans. Hüber sprach sie an, den Abend mit ihr zu planen. Kurz vorher aber sagte sie dann wieder ab. Hildegard Fasan ließe sich entschuldigen, die Wiener Wohnung sei leider doch noch nicht fertig geworden. Und nun plane sie zu verreisen, sogar auf längere Zeit. Daher solle sich die Freundin nicht wundern, wenn sie erst einmal nichts von ihr höre. Dabei fand die Party sogar statt, aber eben nur zu zweit. Zu Beginn gab es zwei Likörflaschen. Einen Liter Wein musste Sohn Gerhard noch nachträglich dazu holen. Fast alles wurde ausgetrunken, obwohl Frau Fasan eigentlich keinen Alkohol vertrug. Das Resultat war die beschriebene ausgelassene Stimmung. Johanna Hüberl blieb offenbar recht nüchtern, was sie mit einem Herzleiden erklärte. Um 21:30 legte man sich dann schlafen. Der Ausgang ist bekannt. Hildegard Fasan wachte nicht wieder auf. Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der vorliegenden Aussagen die Situation rekonstruiert.
Johanna Hüberl schlich in die Küche und öffnete die Gashähne. Stunden später, als Hildegard Fasan bereits tot war, kam Johanna Hüberl zum zweiten Mal in die Küche, schloss die Hähne und öffnete die Fenster. Im ersten Morgengrauen schleppte sie den Leichnam ihres Opfers in den Keller und bedeckte ihn dort mit Gerümpel.
Insbesondere die Aussagen des Sohnes führten zu einem Kreuzverhör mit der Angeklagten. Es ging darum, dass Hildegard Fasan immer im Zimmer geschlafen hatte, aber zufällig in der Nacht, in der sie starb, nicht. Johanna Hüberl berichtete ihrerseits von einer regelrechten Gaspsychose ihrer Mitbewohnerin, weshalb sie Fasan nicht geglaubt hatte, als die sie nachts wegen des Gasgeruchs rief. Nach dem Auffinden galten ihre Gedanken als gute Mutter vor allem ihrem Sohn.
Ich war so konsterniert, dass ich völlig den Kopf verlor. Mein einziger Gedanke war, das Kind von der Toten fernzuhalten. Ich ließ Hildegard auf dem Divan liegen und befahl Gerhard leise zu sein, weil die Tante noch schlafe. Erst später habe ich die Leiche in den Keller geschleift.
Das könnten die Nachbarn sicher bestätigen, denn im Haus war alles zu hören. Die Polizei habe sie nicht gerufen, weil sie nach Todesfällen in der Familie ja wusste, wie Leichen aussehen. Der Staatsanwalt erwähnte zynisch, dass die Sachverständigen Frau Hüberl um ihre analytischen medizinischen Kenntnisse beneideten. Die Angeklagte erklärte, warum sie so gehandelt hatte.
Ich hatte Angst, dass die Polizei, wenn sie die Leiche Hildegard Fasans bei mir findet, meine Diebstähle in der Wohnung der Freundin bemerken könnte. Nach ein paar Stunden allerdings, als ich die Leiche schon in den Keller gebracht hatte, erkannte ich, dass Verschweigen ein Wahnsinn sei. Damals aber konnte ich nicht mehr zurück.
Der Richter erwiderte, wieso denn? Der Tod von Frau Fasan wäre doch für sie ein Glücksfall gewesen. Nun hätten sie sagen können, dass sie alles im besten Einvernehmen mit der Verstorbenen verkauft haben. Daran wollte Johanna Hüberl nicht gedacht haben.
Der zweite Verhandlungstag begann mit einer Meldung des sachverständigen Gerichtsmediziners. Er gab an, dass es ihm während des angesetzten Prozessverlaufs nicht möglich sei, ein klares Gutachten abzugeben. Denn er war erst am 20. August hinzubestellt worden, nachdem die Verteidigung ein zweites Gutachten gefordert hatte. Das erste war zu Ungunsten der Angeklagten ausgefallen und hatte festgehalten, dass Hildegard Fasan an einer Leuchtgasvergiftung gestorben war. Das galt es nun zu überprüfen, und es war kompliziert. Um ein klares Gutachten abzugeben, bedürfe es mehrerer Prüfungen. Das Verfahren müsse auf unbestimmte Zeit vertagt werden. Dem gab das Gericht schließlich recht. Und nun ging es auf Zeit. Sollte der Gerichtsmediziner mehr als 4 Wochen für seine Erhebung brauchen, müsste der gesamte Prozess neu verhandelt werden. Am Folgetag begannen die neuerlichen Untersuchungen. 10 Stunden lang wurden die alten Geräte wieder aufgebaut, getestet, eine weiße Maus in der gasgefüllten Küche beobachtet und die Ergebnisse protokolliert. Man untersuchte dabei verschiedene Arten des Ausströmens des Gases, nicht nur über die Hähne, sondern auch durch angebohrte Gasschläuche oder eine direkte Zuführung über einen Schlauch. Außerdem wurde getestet, welchen Unterschied es machte, wenn die Fenster geöffnet oder geschlossen waren. Die Erhebungen zogen sich bis in den November und damit war klar, es würde von vorn losgehen. Damit blieb zugleich Zeit für weitere Maßnahmen. Am 9. Februar 1953 wurde der Leichnam von Hildegard Fasan exhumiert. Sie sollte nochmals untersucht werden. Doch diese Nachricht wurde kaum beachtet, ganz im Gegensatz zu einer anderen. Johanna Hüberl heiratete in Haft. Im März hieß es, das Gesuch um Ehekonsens sei vom Justizministerium bereits positiv beantwortet worden. Doch was romantisch klingt, war es nicht unbedingt. Bei dem Bald-Ehemann sollte es sich zuerst um den Vater des in Haft geborenen Kindes handeln, der dadurch das Sorgerecht erhalten wollte. Später ging es um einen Geschäftsmann, der sich durch Briefkontakt in die Verdächtige verliebt hatte. Doch ob die Verbindung tatsächlich stattfand und mit wem nun eigentlich, bleibt ungewiss. Mehr hörte man nicht zu der Hochzeit hinter Gittern.
Nach seinen Untersuchungen mit Leuchtgas und der Exhumierung der Leiche schloss sich der zweite Gutachter seinem Vorgänger an. Hildegard Fasan war wahrscheinlich durch Gas gestorben. Am 5. Oktober 1953 konnte der Prozess mit neuem Staatsanwalt, einer Woche Zeit und 25 Zeuginnen und Zeugen fortgesetzt werden. Wieder erklärte Johanna Hüberl sich des Mordes nicht schuldig, gab aber alle Diebstähle und Betrügereien, die ihr vorgeworfen wurden, zu. Nochmals durchleuchtete man vor Gericht ihre Lebensgeschichte. Nochmals schilderte sie ihre Vorstrafe, die Heirat nach der Entlassung, die für sie schlimme Zeit in Haft.
Ich bin durch die Haft ein verbitterter, kalter und rachsüchtiger Mensch geworden.
In ihrer Not habe sie betrogen, so auch durch die Taten gegenüber Hildegard Fasan.
Es stimmt, dass ich das gesamte Wohnungsinventar der Fasan gestohlen und verkauft, auf den Namen Fasan Schulden gemacht und die Witwenrente der Toten weiterbezogen habe. Ich war in Not, ich habe mir nicht anders helfen können.
Die Situation der Frau Fasan, die in Briefen schrieb, dass sie gewaltsam festgehalten werde, sei eine bewusste Lüge. Vielleicht ein Resultat ihrer starken Gefühlsschwankungen. Und schließlich hätte sie die Frau ja auf eigene Kosten bei sich aufgenommen, obwohl sie selbst kaum etwas hatte. Sie hatte sie sehr gern und könne keiner Fliege etwas zuleide tun. Dennoch zeigte sie sich diesmal auch berechnender.
Für die Umwelt musste Hilde weiterleben, weshalb ich auch ihre Rente weiterbezog.
Ein Lokalaugenschein und das Verhör mit dem nun 14-jährigen Sohn als Kronzeugen wurden als Ankerpunkte des Indizienprozesses beschrieben. Nochmal zusammengefasst hatte Gerhard ausgesagt, dass seine Mutter Hildegard Fasan bewusst betrunken machen wollte. Er habe wahrgenommen, dass sie in der Nacht zweimal aufgestanden und in die Küche gegangen war. Am Morgen habe er den Divan, auf dem die bereits Verstorbene gelegen haben soll, nicht mehr gesehen. Und er stand auch nicht schon wochenlang in der Küche, wie seine Mutter aussagte. Johanna Hübal dementierte all das und verlangte mehrfach eine Gegenüberstellung, da die Polizei ihren Sohn beeinflusst hätte. Doch vorerst fügten sich noch andere Puzzlesteine zusammen. Vor allem andere Frauen sagten über Täuschungsversuche und seltsame Angaben von Johanna Hübal aus. Besonders ungelegen kam ihr eine Aussage der Zeugin Marianne Leucht. Die beiden hatten sich in der Strafanstalt Lankowitz kennengelernt. Dort soll ihr die Angeklagte gesagt haben:
Ich weiß, wie man einen Menschen mit Gas ermordet.
Denn Frau Leucht spielte damals offenbar mit Suizidgedanken. Nicht ganz ernst gemeint, wie sie vor Gericht sagte, doch sie hatte einen Brief bekommen, der sie sehr traurig gemacht hatte. Zum Leuchtgas sagte sie, dass es so lang dauern würde und in der Umgebung dann ja auch alles nach dem Gas rieche.
Nimm den Schlauch in den Mund und du bist in wenigen Minuten tot, ohne dass es in der Umgebung nach Gas riecht.
Dazu passte, dass Hübal ausgerechnet den 9 Meter langen Schlauch für sich behalten hatte, mit dem Hildegard Fasan damals sich und ihren Mann töten wollte.
Eine Stärke der Angeklagten war definitiv ihr vertrauensseliges Auftreten. Die Aussagen der Händler und Geprellten, die wegen der Betrugsgeschichten da waren, sagten übereinstimmend, dass Johanna Hübal einen sehr guten Eindruck auf sie gemacht hatte. Auch wenn sie ihnen nach einiger Zeit Geld schuldete, kam es ihnen nie in den Sinn, dass dies in böser Absicht geschehen war. Vor Gericht zeigte sie sich allerdings auch ungehalten und ließ kein gutes Haar an ihrer ehemaligen Mitbewohnerin. Hildegard sei herrschsüchtig und unduldsam gewesen. Zeuginnen und Zeugen, die die beiden zusammen kannten, sahen das allerdings anders. Fasan hätte Hübal wie eine Marionette gehorcht. Am 8. Oktober 1953 folgte endlich der Auftritt des Sohnes Gerhard. Der Staatsanwalt beantragte, die Angeklagte dafür aus dem Saal bringen zu lassen. Sie wehrte sich heftig und gehorchte erst, als ihr zugesichert wurde, dass sie ihn später sehen durfte. Auch Gerhard war traurig, als er den Platz seiner Mutter im Saal leer vorfand. Er wurde belehrt, dass er sich als Sohn der Angeklagten der Aussage entschlagen dürfte. Auf die Frage, ob er aussagen wolle, antwortete der Junge ohne zu überlegen mit einem entschiedenen Nein. Damit war der Kronzeuge aus dem Rennen. Stattdessen wurde Gerhards damalige Aussage verlesen. Nach einem Zusammenbruch der Angeklagten konnte der Prozess fortgesetzt werden. Am nächsten Morgen folgte der Lokalaugenschein in der Weidlinger Wohnung von Johanna Hübal. Es ging dabei um die genaue Überprüfung von Details. So meinte die Angeklagte, die Küche sei so groß, dass sie den Divan problemlos neben all die anderen Möbel in die Küche hatte stellen können. Küche und Notbett wurden abgemessen. Ebenso die Distanz zwischen der Lagerstätte von Hildegard Fasan und dem Gasanschluss, 3,5 Meter. Der Sohn hatte ausgesagt, dass er sich nicht hätte waschen können, wenn es noch dort gestanden hätte. Hübal meinte, ihr Sohn hätte zum Waschen nicht an der Toten vorbeigemusst, deshalb hätte er sie nicht bemerkt. Auch dieses Szenario wurde überprüft. Dann zeigte sie, wie sie allein den Divan von der Küche zurück ins Schlafzimmer brachte. Nur bei diesem Punkt konnte eine vollkommene Übereinstimmung mit den Angaben der Angeklagten festgestellt werden. Zuletzt wurde noch der Keller angesehen. Nach 2 Stunden fuhr die Truppe zurück vors Gericht, wo die Verhandlung mit den Sachverständigen weiterging.
Ein Zuständiger von den städtischen Gaswerken erläuterte den Einsatz eines Spezialgeräts, das die Konzentration des Leuchtgases bis zu einem 1000stel% genau anzeigen könne. Das Herzstück waren aber die ersehnten gerichtsmedizinischen Gutachten. Vor Ort habe man festgestellt, es ziehe in der Wohnung so stark, dass die Versuchsmaus auch bei hohem Gaseinfluss weiterlebte. Deswegen brauchte es den Gasschlauch von Frau Fasan, der bei den Versuchen ebenfalls zum Einsatz kam. Mit dem Schlauch dauerte es bis zum Eintritt des Todes 1,5 Stunden. Drehte man beide Gashähne auf, sogar nur 20 Minuten. Der erste Sachverständige fasste noch einmal den damaligen Zustand der Leiche zusammen. Sie war hochgradig verwest, teilweise trat das Skelett blank zutage. Die Weichteile waren vielfach von Ratten und Maden angefressen. Die Gliedmaßen waren vertrocknet und braun. Körperliche Verletzungen waren daher nicht mehr festzustellen. Sie konnten aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Vor allem eine Schnur um den Hals der Toten spielte dabei eine Rolle. Sie war erst spät im Prozess genannt worden, da es keine sichtbaren Würgemale gegeben hatte. Leider ist das Kehlkopfgerüst durch Rattenfraß vollkommen zerstört und eine Erdrosselung daher nicht mehr nachzuweisen. Ich erkläre aber ausdrücklich, dass ein solcher Tod nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Erdrosselung käme, wie es in der Fachsprache heißt, als Konkurrenztodesursache in Frage. Johanna Hübal kommentierte:
Wenn ich sie ermordet hätte, wäre ich nicht so dumm gewesen, etwas liegen zu lassen.
Dann aber bot sie noch ein zweites Szenario an.
Als ich den Leichnam aus der Wohnung schleppte, riss das zusammengedrehte Leintuch, das ich der Fasan unter den Armen durchgezogen hatte. Ich holte daher einen Strick.
Der Sachverständige blieb bei seiner ersten Aussage. Eine natürliche Todesursache oder eine Alkoholvergiftung als Auslöser des Todes seien jedenfalls nicht plausibel. Er erklärte weiter, dass eine Kohlenoxidvergiftung mit einer Veränderung des Blutfarbstoffes einhergehe, so wie er sie auch an der Leiche gefunden habe. Da fiel mir beim Einschneiden in die Muskulatur die intensiv himbeerrote Verfärbung auf. Ich habe bei einem schweren Grubenunglück im Jahre 1934 etwa 50 Bergleute obduziert, die durch Kohlenoxid vergiftet wurden und erst Monate später auf den Seziertisch kamen. Ich kenne daher diese charakteristische Verfärbung. Durch eine spektralanalytische Untersuchung hat sich mein Verdacht bestätigt. Ich konnte daraus den Schluss ziehen, dass Frau Fasan erhebliche Mengen von Kohlenoxid noch zu Lebzeiten eingeatmet hat. Und zwar derart beträchtliche Mengen, dass dadurch der Tod herbeigeführt worden sein muss. Der Verteidiger versuchte, die Verfärbung auf Fasans Suizidversuch Jahre zuvor zurückzuführen. Dies verneinte der Sachverständige lächelnd. Der zweite Gerichtsmediziner schloss sich schließlich an, auch wenn er benannte Verfärbung nur unter Vorbehalt als eindeutiges Zeichen einer Gasvergiftung gelten ließ. Bei Ertrunkenen könne es diese Verfärbung ebenfalls geben, wie er mit Fotografien belegte. Der Staatsanwalt wies sofort darauf hin, dass das nicht die Todesursache gewesen war. So einigte man sich auf ein höchstwahrscheinlich für Kohlenmonoxidvergiftung als Auslöser des Todes von Hildegard Fasan.
Am 12. Oktober sollten die Schlussreden gehalten werden. Johanna Hübal flehte unter Tränen um einen Freispruch. Ich bitte Sie ganz gleichgültig, welchen Eindruck Sie von mir gewonnen haben, mir meine Unschuld zu glauben. Ich habe am Tode der Frau Fasan keine Schuld. Ich schwöre es bei meinen Kindern. Ich hänge am Leben, glauben Sie mir, am Leben meiner Kinder und würde nicht leben wollen, wenn ich eine Mörderin wäre.
Zuvor aber hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Zusammenfassung gegeben.
Der erste Staatsanwalt erklärte dabei in 2 Stunden alle Indizien gegen die Angeklagte, darunter auch die Briefe, die Hildegard Fasan aus ihrer Gefangenschaft schrieb. Durch sie hatte Hildegard Fasan die Möglichkeit, als Kronzeugin in ihrem eigenen Mordprozess aufzutreten. Als Motiv nannte er die Zwangslage, in der sich Hüberl durch das Drängen ihrer Mitbewohnerin befunden hatte. Auch die Gutachten, das Auffinden des Gasschlauchs und die Todesursache wurden noch einmal wiederholt. Für den Ankläger stand fest:
Es besteht kein Zweifel daran, wer Hildegard Fasan ermordet hat. Geben Sie dieser armen Frau, die betrogen und gequält worden ist und die schließlich ihre Freundschaft mit der Angeklagten mit dem Leben bezahlen musste, Gerechtigkeit. Sprechen Sie Johanna Hüberl im Sinne der Anklage schuldig.
Die Verteidigung sprach von unglücklichen Zufällen, Irrtümern und unrichtigen Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Für sie war ein Indizienprozess die Quelle des Justizirrtums und die Mandantin somit freizusprechen. Denn ein 100%iger Schuldbeweis sei nicht erbracht. Letztlich waren die Geschworenen sich uneins. Die Abstimmung ergab nach 3-stündiger Beratungszeit ein 4:4. Das bedeutete kein eindeutiges Urteil und damit Freispruch vom Tötungsdelikt. Das Publikum protestierte und musste vom vorsitzenden Richter ermahnt werden. Die gegensätzliche Reaktion, die damals Hildegard Fasan in ihrem Prozess erfahren hatte. Was Hüberl aber nicht von sich weisen konnte, waren die Diebstähle und Betrügereien, die einstimmig bejaht wurden. Für diese erhielt sie nochmals 6 Jahre Haft, zusätzlich zu den 5 Monaten, die sie bereits vorher wegen der Schreibmaschinen erhalten und noch nicht gesamt verbüßt hatte. Verschärft wurde die Strafe durch ein hartes Lager in jedem Vierteljahr. Hinzu kam übrigens eine Reststrafe von 4 Jahren wegen des Lebensmittelkartenbetrugs. Sie war damals bedingt entlassen worden. Durch die neuen Strafen war dies nun hinfällig. In Summe bedeutete das rund 10 Jahre Kerker für Johanna Hüberl. Außerdem musste sie an 2 Geschädigte eine Summe von 1.800 Schilling zahlen. So endete der zweite Fall der Hildegard Fasan. Ebenso wie ihre eigene Anklage mit einem Freispruch im Punkt des Mordes. Katharina, wenn wir jetzt in unseren Meinungspart eintauchen, wie hättest du denn als Geschworene abgestimmt?
Ich hätte mich für schuldig ausgesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da sehr viele emotionale Faktoren gab, die reingezählt haben, vor allem natürlich die Kinder. Und die Angeklagte ist ja auch nicht müde geworden zu betonen, dass sie Kinder hat, wie sehr sie ihre Kinder liebt und dass sie natürlich beim Leben ihrer Kinder schwört. Und je nachdem, wen du dann da in der Abstimmung hast, sagt vielleicht der eine oder die andere, bevor ich da jetzt eine Mutter ins Gefängnis stecke, wenn ich mir unsicher bin, stimme ich lieber für Nein. Und du?
Ja, ich tue mir schwer, weil natürlich rein emotional kennen wir ja die Vorgeschichte von Hildegard und man könnte sagen, man rootet sehr mit ihr. Aber stell dir mal vor, machen wir mal alle hier zusammen das Gedankenexperiment. Was wäre, wenn statt Hildegard Fasan da ein richtig ekliger, gemeiner Typ wäre? Ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Ob wir dann nicht ganz, ganz schnell tendenziell eher bei der Hüberl wären und gesagt hätten, hat sie das wirklich gemacht? Weiß man nicht, man kann es nicht so recht sagen, war doch ein Vertuschungsversuch. Ja, gut, sie hat diese Möbel vertickt oder das Wohnungsinterieur. Also es ist gar nicht leicht, glaube ich, sich in so einer Situation emotional frei zu machen. und wirklich zu schauen, was sind denn die Indizien, die vorliegen? Lässt sich daraus klar ableiten, die Johanna Hüball war es, oder ist es halt ein im Zweifel für die Angeklagte?
Wobei in deinem Beispiel hast du auch ganz viele Emotionen, aber anders gelagert. Und da hätte im Zweifel jemand für sie für Nein gestimmt, weil sie gedacht hätte, Mensch, der Typ hat's verdient.
Genau, aber genau darauf wollte ich hinaus. Einfach dieses Gedankenexperiment, wie sehr man sich in die eine oder andere Richtung schlägt, nur weil man für die Personen rootet oder nicht. Für die Personen eine emotionale Empfindung hat und nicht einfach rein auf die Fakten schaut. Ich wäre ja, glaube ich, letztendlich auch dabei gewesen, dass ich gesagt hätte, es sieht schon alles wahnsinnig nach Mord aus.
Weil es ist ja nicht nur, die schläft bei ihr und sie bringt sie um, oder vielleicht auch nicht, weil sie ist ja am Ende nicht verurteilt worden, sondern die Vorgeschichte, die passt ja ehrlicherweise in den Lebenslauf. Also die hat vorher betrogen, die hat dann wieder betrogen, immer ging es um Geld. Nur ging es dabei ja jetzt auch um Aufdeckung. Was wäre passiert, wenn die Frau, die am Anfang ja das Angebot angenommen hat, Mensch, mach dir doch eine schöne Zeit bei uns, weil das ist so erinnerungsbelastet und so, wenn die jetzt einfach in ihr Zuhause zurück möchte und da im Grunde in der kahlen Bude steht? Was wäre dann passiert? Und so wie sich dieses Szenario gezeigt hat, dass sie anderen auch geschrieben hat, sie fühlt sich eingesperrt, dass sie jetzt Hoffnung hat, endlich wieder rein zu können und so. Diese Aussage, dass die Hildegard Versahn ihr das schon verziehen hätte, da würde ich nicht mitgehen. Das heißt, es gab schon eine reelle Bedrohung, die das irgendwie zumindest möglich macht, dass sie sich da verschützen wollte.
Ja, möglich schon, das ist ja das Hauptmotiv. Aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, wenn du eine Betrügerin bist auf ihrem Niveau. Das ist ja Kleinkriminalität irgendwo, was die da gemacht hat. Und dann dieser Sprung zum Mord mit den eigenen Kindern im Haus, finde ich schon einen sehr großen Sprung.
Ja, sie hat sie anders nicht wegbekommen, oder? Also sie hätte sie nicht zurückschicken können, wenn die wirklich jetzt die Polizei gerufen haben oder hätte. Für die Schlüsselrückübergabe wäre sie in der Wohnung gelandet. Vielleicht hätte sie sogar gesagt, ach komm, dass du mich jetzt hier irgendwie quasi festgehalten hast, ist mir wurscht, Hauptsache ich kann nach Hause. Ja. Dann wäre sie nach Hause gekommen, dann wäre natürlich alles aufgeflogen. Dann wäre auch alles andere, was jetzt im Prozess rausgekommen ist, diese ganzen Käufe, die sie parallel gemacht hat, das waren ja nicht nur Schreibmaschinen, das waren wohl auch Pelze und Kameras. Also alles, wovon sie wusste, das kann ich gut weiter verticken.
Nee, das ist mir alles klar, das haben wir auch so erzählt. Ich meine, wir haben hier eine gewitzte Betrügerin. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob du betrügst und einfach dich immer aus Sachen rauslavierst und rausredest, oder ob du jemanden so vorsätzlich eiskalt ermordest. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass so eine Person, die eben für sich erkannt hat, hey, das Betrügen, das kann nicht gut, ob die dann nicht eher diese Situation immer mitgeht und versucht, sich immer rauszureden. Anstelle von, hey, ich begehe jetzt einen Mord.
Aber dann machen wir das auf und sagen, wer kann sonst gewesen sein? Weil bei den Versuchen ist ja rausgekommen, du brauchst diesen Schlauch. Den Schlauch, den sie zufällig behalten hat. Alles andere hat sie vertickt, den Schlauch hat sie behalten. Dann muss es entweder der Sohn gewesen sein, der mit im Haus war. Hildegard Versahn war es selber. Dann hätte halt die Johanna Hüball nur den Schlauch weggeräumt und hätte halt gesagt, ja Mensch, schade. Oder ein Unbekannter, wie wir ihn ja auch schon in vielen Fällen hatten, ist nachts in die Wohnung gekommen, hat die arme alte Frau getötet.
Das ist mir, ja, ja. In den 40ern ist sie gewesen.
Ja, in den 50ern, glaube ich, oder?
Wurscht, auf jeden Fall nicht so alt. Wahrscheinlich mittlerweile, genau, beim letzten Mal.
Nicht so alt, wie ich sie jetzt gerade im Kopf habe.
Ja, stimmt, in der ersten Erzählung, in unserem ersten Fall, war sie, glaube ich, noch in ihren 40ern. Und jetzt wahrscheinlich 2-3 Jahre später dann in den 50ern. Wurscht, egal. Ja, also Polemik, natürlich war es nicht der Sohn. Von einem unbekannten Dritten ist nie die Rede gewesen. Ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass Hildegard Versahn, die mental jetzt wirklich nicht unbelastet ist, ja, die ja extremen Situationen unterlegen war, Gefühlsschwankungen durch das, was sie erlebt hat, etc., ob die nicht nach so einem Gelage, was die da hatten,
dann auch drauf kommt. Sie wacht in der Nacht auf und sagt, nee, ich will das alles nicht mehr. Und dann sich nochmal umbringt. Keine Ahnung, nur ein Gedanke.
Aber das wäre doch ganz offensichtlich der Freifahrtschein gewesen, oder? Von dem auch der Richter gesprochen hat.
Ja, da kann man sich dann vielleicht nur überlegen, ob die dann eben Panik bekommen hat, die Hübal.
Aber weil, dann hätte sie ja panisch den Schlauch weggeräumt.
Naja, sie ist halt street smart, aber eben vielleicht nicht darüber hinaus mehr. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, es geht ja auch in dem Gerichtsverfahren nicht darum, die Wahrheit zu belegen, sondern die Schuld der Hübal zu belegen. Und das konnten sie eben damals nicht. Das heißt, so gesehen ist es juristisch, auch wenn es für uns total unbefriedigt ist, juristisch ist es nicht wichtig zu sagen, wer hat Hildegard Versahn ermordet, sondern nur, hat Johanna Hübal Hildegard Versahn ermordet, ja oder nein?
Ich wollte nur einhaken, weil du gesagt hast, es spricht nicht alles dafür, dass natürlich auch irgendwie ein Indiz sein kann, dass alles andere Blödsinn wäre.
Ja, letztendlich ist nie irgendeine andere These aufgetaucht. Das war immer nur, war es die Hübal oder nicht? Sie selbst hat ja dann versucht noch irgendwie, aber sie nicht mal sie selbst hat wirklich dann angefangen, diese typische Dritter-Mann-These einzubringen. Das hat sie ja nur in Bezug auf die Betrügereien getan.
Ich glaube, dass es auch smart war, dass sie die Betrügereien zugegeben hat im zweiten Prozess. Das war im ersten noch nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass der Anwalt auch gesagt hat, vielleicht können wir da ein bisschen was rausholen, wenn du einfach sagst, ja, Mist, die Betrügereien habe ich gemacht. Weil das natürlich auch verbunden mit diesen emotionalen Argumenten, die sie gebracht hat, verbunden mit einer gewissen Unsicherheit, weil man ja zum Beispiel auch den Kronzeugen gar nicht mehr gehört hat, der ja eigentlich als größter Faktor galt, wie man das vielleicht doch irgendwie untermauern könnte oder zumindest sie der Lügen überführen könnte.
Oder einfach die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen ableitet. Wir kennen das doch alle, bei McDonald's gibt es immer die Entscheidung zwischen Pommes, klein, mittel und groß. Und der Unterschied zwischen mittel und groß ist ja mini, mini, mini. Und der ist ja bewusst mini, damit man sich halt immer nur zwischen klein und groß unterscheidet und dann zur großen Portion greift. Und vielleicht war das hier auch der psychologische Trick, ob jetzt bewusst oder unbewusst, der Verteidigung, die halt gesagt haben, ja, wenn sie das eine einräumt, dann kann man da ja über Strafmaß A bis B reden. Und dann ist es ja bei den Leuten im Kopf, jetzt, sie bekommt ja eine Strafe. Verhandeln wir jetzt die Größe der Strafe? Und nicht in diesem absoluten Denken zwischen, hey, sie bekommt nichts, das wäre auch irgendwie ungerecht, weil sie ist ja eine Betrügerin, sondern sie bekommt ja eine Strafe. Aber wollen wir ihr wirklich noch die Todesstrafe, die ist damals gerade, Ende 50er war sie nicht mehr. Mm-mm. Unsere Folge über die Todesstrafe sei hier erwähnt, die war unsere zweite, sie liegt lange zurück, ich weiß es nicht mehr auswendig,
damals, wann
die Todesstrafe in den 50ern jetzt weg war oder ob das da gerade schon weg war. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Egal. Der Punkt ist, glaube ich, klar, was ich sagen will.
Ja, und vor allem ist das genau der Punkt, den ich meinte. Dass, wenn du jemanden hast, der unsicher ist, dann eher sagt, ach, sie kommt ja eh ins Gefängnis.
Ja, genau.
Na, okay. Und ich habe auch gefragt, um nochmal auf Hildegard Versahn einzugehen, ob diese Vorgeschichte mit dem Selbstmordversuch da auch mit reingespielt haben könnte, im Sinne von, na ja, aber eigentlich wollte sie ja eh zu ihrem Mann, dass man sich damit so beruhigt, weil, dass man da eine Person ist, die abstimmt über das Schicksal eines anderen Menschen, das ist natürlich schon eine große Verantwortung. Und je nachdem, wen du da in der Gruppe hast, kann sowas natürlich mehr oder minder mit reinspielen.
Ja, da ist es ja gut, dass wir eben über die Geschworenen nicht so viel wissen, damit die nicht dann noch mal auf diese Entscheidung dauernd reduziert werden oder mehr als es ohnehin werden, weil man eben nie weiß, wer jetzt wie vorbelastet da reingeht. Kann ja auch sein, dass sich da jemand reinsetzt, der den Freitod aus welchen Gründen auch immer, sei es aus religiösen oder so, zutiefst ablehnt und dadurch schon ein Vorurteil gegen die Hildegard Versahn gehegt hat. Das ist reine Spekulation, wissen wir nicht, aber kann ja auch sein.
Das kennt man ja auch aus all den amerikanischen Serien, wo sie dann in die Geschworenenwahl gehen und dann explizit Fragen stellen, die irgendwie für sich zum Vor- oder Nachteil sein könnten und natürlich die Gegenseite dann auch beobachtet und versucht, die drin zu lassen, die da kritischer sein könnten zum Beispiel.
Ja, und dass es bei großen Prozessen richtige Teams gibt in den Anwaltslagern, die nur darauf spezialisiert sind, zu schauen, hey, wie können wir die für uns bestmöglichen Geschworenen auswählen und die anderen bestmöglich rauskicken.
Mhm. Es gibt auch noch ein paar Kleinigkeiten zur Trivia. Und zwar haben wir ja schon erwähnt, dass die Reaktionen im Saal sehr unterschiedlich waren zwischen den beiden Frauen. Als Hildegard Fasan dann freigesprochen wurde, haben die Leute applaudiert, da musste der Richter einschreiten. Als sie hier jetzt auch freigesprochen wurde, haben die Leute gebuht und fanden das überhaupt nicht gut. Auch da musste der Richter einschreiten. Und bei dem Prozess um Johanna Hübal war es zur Abwechslung wohl mal nicht voll. Das haben wir ja bei ganz vielen Fällen, dass wir jedes Mal wieder sagen, das war ein Sensationsprozess. Das war hier nicht der Fall. Und was auch besonders ist, ist, dass man bei ihr von Anfang an auf die, ich sag mal, böse Schiene gegangen ist. Also manchmal gab es ja die Versuche von den Medien, die wunderschöne Mörderin, die Mörderin mit dem Engelsgesicht, der blonde Engel von Wien, diese Personen, vor allem bei Frauen, so emporzuheben, um nochmal diesen krassen Gegensatz zu der schrecklichen Tat deutlich zu machen. So dieser starke Fall von dieser krassen, tollen Person, die dann aber jemanden kaltblütig umgebracht hat, so als dollen Gegensatz. Und das hat man bei der Johanna Hübal nicht gemacht. Die wurde nicht als wunderschön bezeichnet, sondern es wurde sogar darüber gelästert, dass sie sich eben die Tränensäcke hat entfernen lassen. Und sie wurde zum Beispiel einmal beschrieben als 37-jährige Frau mit scharfen Gesichtszügen und einer Hakennase. Die kleinen Augen brennen aus tiefen Höhlen hervor, trägt eine weiße Bluse zu einem Pepita-Rock.
Das haben wir allerdings auch immer wieder gehabt, dass dann sehr auf das Äußere eingegangen wurde und gesagt wurde, ja, also gerade wenn man so Beschreibungen wie Hakennase hört, wird einem natürlich schnell mal anders, weil man da an irgendwelche Stereotypen denkt und Zuschreibungen, die getan werden, um über das Optische jemanden auch gleich in der Ecke zu stellen oder niederzumachen.
Genau, es kommt oft vor, aber oft wird versucht, daraus was Tolles, Positives zu machen.
Ja, ja, genau. Ich meine, man hat entweder das eine oder das andere. Es ist nie die durchschnittlich aussehende Frau, sondern es ist entweder immer die abgrundtief böse, schon aus ihren Augen heraus Feuer sprühende Hexe oder die Engelsgleiche.
Und Hübal hat noch ein paar mehr Prozesse gewonnen, denn sie wurde öfter als Mörderin genannt. Und das haben wir ja hier auch schon öfter erlebt. Nur Leute, die natürlich rechtskräftig verurteilt werden, können oder dürfen sozusagen dann auch so bezeichnet werden. Also wir hatten letztens beim Vortrag das Beispiel Jack Unterweger. Er ist als Mörder verurteilt, ja, aber er ist nicht als Serienmörder verurteilt.
Oder Mehrfachmörder dann in dem Fall. Also darf er so nicht genannt werden.
Das heißt, sie hat dann gegen gewisse Medien geklagt und gewonnen und da wird dann wahrscheinlich ein bisschen Geld bei rausgesprungen sein. Das war auf jeden Fall eine sehr überraschende Recherche, weil wir, wie eingangs erwähnt, wirklich dachten, wir starten da mal rein, wir schauen uns das an. Ich hatte das in einem Buch gelesen, da hatte der Fall, glaube ich, 6 Seiten und es klang für mich alles total logisch und vom Ablauf her klar. Und dann sind wir drauf gestoßen, dass es eben noch diesen zweiten Fall gibt in alten Zeitungen, dass es da einen Abstand gab von einigen Monaten und plötzlich hieß es dann, die ist auch gestorben. Und daraufhin haben wir uns reingetigert und haben jetzt ganze 2 Folgen draus machen können. Und zwar nicht, weil eben ein Fall so war, dass wir ihn dann in der Mitte gesplittet haben, sondern dass wirklich 2 aufeinanderfolgende Fälle passiert sind.
Rund um das Schicksal einer Frau, ja. Und damit sind wir aber mal wieder, das haben wir ja öfters, aber total zufällig eigentlich, dass wir um den Jahreswechsel eine Doppelfolge haben.
Stimmt.
Komme ich gerade drauf. Ist wirklich reiner Zufall. Ist nicht geplant.
Und eben mal eine andere Art der Doppelfolge, eine Fortsetzung eigentlich.
Ja. Wenn ihr den Konsum von True Crime Austria fortsetzen wollt, dann könnt ihr uns wo erreichen, Katharina? Haha, Überleitung, super.
Super gemacht. Wir haben ja auch wunderschöne Bildergalerien, aufklärungsreiche, auch bestürzende Bildergalerien. Jetzt habe ich wunderschön gesagt, das ist natürlich trotzdem alles harter Tobak, der da drin steht. Genau, interessant sind sie und die findet ihr auf Instagram und Facebook und uns dabei als True Crime Austria. Und ihr könnt uns auch kontaktieren per Mail, dann bitte an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann findet ihr in den Shownotes Links zu Patreon und Steady, unseren Unterstützerplattformen.
Bleibt uns noch zu sagen, danke, dass ihr bis hierhin dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.